Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, wir sind nun schon zum 7. Referat in diesem Seminar gelangt. Und heute Abend haben wir das Thema die 1000 Jahre oder auch das 1000-jährige Reich. Ich lese dazu Offenbarung 20, die Verse 1 bis 6. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und band ihn für 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss ihn ein und versiegelte über ihm, damit er die Völker nicht mehr verführen kann, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Und nach diesen muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen, und die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild, und das Malzeichen weder auf ihre Stirn noch auf ihre Hand angenommen hatten. Und sie wurden lebendig und regierten mit Christus 1000 Jahre. Die übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Wort des lebendigen Gottes. 1000-jähriges Reich, Millennium, Mille Anni, 1000 Jahre lateinisch, für die einen Grund glühender Hoffnung und Freude, die Herrschaft Christi auf Erden, wo er ja den Weg mit seiner Gemeinde vollenden wird, zunächst auf Erden und dann nach Gog und Magog in der himmlischen Herrlichkeit. Für die anderen, die auch Christen sind, eine Illusion, ein Trugbild, eine Schwärmerei, mit der sie nichts anzufangen wissen. Mir hat ein früherer Kollege mal gesagt, das 1000-jährige Reich ist überflüssig als irdische Hoffnung. Wir erwarten gleich den Himmel, neuer Himmel und neue Erde. Von den einen also glühend erwartet, von anderen tragisch missbraucht. Ich erinnere an verschiedene Diktaturen, die das 1000-jährige Friedensreich des Messias vorwegnehmen wollten. Adolf Hitler und andere, nur als ein Beispiel. Und von anderen auch im christlichen Bereich verlacht und bekämpft. Deshalb stellt sich die Frage, was stimmt wirklich, was steht wirklich in der Bibel? Ich möchte mich dieser Frage heute zumindest annähern mit des Herrn Hilfe und möchte auch keinem den Glauben absprechen, der in dieser Frage eine andere Erkenntnis hat. Aber ich möchte doch versuchen zu begründen, meine Sicht, und diese Sicht lautet, dass ich die Bibel, wenn es der Zusammenhang nicht zwingend erfordert, wörtlich verstehe und nicht geistlich umdeute. Ja, soweit es der Zusammenhang nicht zwingend macht, sollen und dürfen wir alle Stellen wörtlich nehmen. Und meine weitere Auslegungsregel lautet, dass manche Details, auch in der prophetischen Sprache, auch der Offenbarung, zwar Symbole sind, etwa die Kette, von der wir gehört haben, sicherlich ist das keine irdische Kette, aber es heißt, der Satan ist gebunden, er ist gefangen, er kann in dieser Zeit nichts Verführerisches tun. Aber die Tatsache, dass er gebunden ist und dass dann dieses Friedensreich ist, das sehe ich als Realität, als künftige Realität. Wobei dieser Begriff künftige schon wichtig ist. Es gibt nämlich verschiedene Ansichten über das 1000-jährige Reich, ob es überhaupt eines gibt, ob es eins in der Gegenwart schon gibt, ob es in der Zukunft kommt, ob es wachstümlich sich entfaltet, ob der Herr vorher oder nachher wiederkommt. Es gibt die verschiedensten Auffassungen darüber. Ich möchte kurz einiges wiedergeben. Ich habe es auch in meinem Buch ausführlicher beschrieben, was kommen wird. Ein kurzer Überblick über die drei wichtigsten Positionen zu dieser Frage. Und zwar heißen die Prämillennialismus, Amillennialismus oder Amillennialismus, es gibt verschiedene Schreibungen, und auch Postmillennialismus. Der Prämillennialismus, das heißt, Prämillennium, vor dem Millennium, kommt Jesus Christus wieder, um es aufzurichten mit der Gemeinde der Erlösten und der Überwinder. Der Prämillennialismus also lehrt, dass es ein tausendjähriges Reich geben wird und dass Jesus vor diesem Reich wiederkommt. Jesu Wiederkunft wird eine leibliche Wiederkunft hier auf Erden sein. Das tausendjährige Reich wird ein irdisches Reich sein, in welchem Christus regiert und Satan gebunden ist. Der Übergang vom Gemeindezeitalter zum Millennium ist durch Unterbrechung, also Diskontinuität, gekennzeichnet. Und dazu gehören Zeichen der Endzeit, Gerichte, die große Trübsalzeit, das Auftreten des Antichristen und die Schlacht von Harmagedon, was wir alles auch die letzten Tage ja ausführlich miteinander betrachtet haben. Und das habe ich auch als Realität dargestellt, weil ich es nicht anders sehen kann, wenn ich die Bibel wirklich wörtlich nehme und nicht umdeute. Und auch nach dem tausendjährigen Reich tritt nach Ansicht des Prämillennialismus, die ich teile, habt ihr schon gemerkt, ja, noch einmal Diskontinuität, also ein Bruch ein, nämlich indem Satan losgelassen wird, um die Völker zu verführen. Der Aufstand von Gog und Magog werden wir morgen betrachten, auch in Parallele zu Hesekiel 37 und 38. Schließlich aber wird Satan gerichtet, dann folgt das Weltgericht vor dem großen weißen Thron, bei dem die Verlorenen in die ewige Verdammnis gehen, die Geretteten dann aber aus dem tausendjährigen Reich, wo sie mit dem Herrn schon geherrscht haben und auch sich neue bekehrt haben, sie gehen dann in die ewige Seligkeit im himmlischen Jerusalem. Es gibt dann verschiedene Variationen innerhalb des Prämillennialismus, den historischen Prämillennialismus, den Dispensationalismus. Da gibt es zum Teil gravierende Unterschiede, aber da kann ich jetzt aus Zeitgründen nicht eingehen. Dann gibt es den Amillennialismus. A heißt kein tausendjähriges Reich. Kein zukünftiges oder sichtbares zumindest. Aussagen der Heiligen Schrift, die sich auf das Millennium beziehen, werden symbolisch gedeutet auf die Zeit der Kirchengeschichte etwa bezogen. In der Kirchengeschichte wachsen Gutes und Böses miteinander auf und ein sichtbares, reines, tausendjähriges Reich gibt es somit weder zukünftig noch gegenwärtig, sondern höchstens geistlich in den Herzen und Versammlungen der Gläubigen oder in den Seelen der im Himmel befindlichen vollendeten Gerechten. Also eine Verinnerlichung dieser biblisch-prophetischen Aussagen. Und das ist nicht zu vernachlässigen, diese Sicht, denn sie prägt sämtliche Großkirchen und auch einzelne Freikirchen. Ja, es ist im Grunde die große Masse der Christenheit, die diese Sicht übernommen hat. Von wem werde ich gleich sagen, wo das herstammt, diese Sicht. Und dann gibt es, bevor ich das schildere, noch den Postmillennialismus, das heißt, Christus kommt Postmillennium, nach dem tausendjährigen Reich. Und das bedeutet, dass die Menschheit durch eigene Anstrengungen, durch Missionsarbeit, durch soziales Engagement das Reich Christi aufbaut und dann ihm übergibt, er kommt am Höhepunkt dieses Reiches. Eine optimistische Sicht, die einen schweren Knacks, einen schweren Einbruch erfahren hat, insbesondere durch die zwei Weltkriege, wo man gesehen hat, ja, dieser Optimismus ist nicht angebracht. Und seither hat der Prämillennialismus, vor allem in evangelikalen Kreisen, doch wieder, man kann sagen, die Oberhand gewonnen. Während der Amillennialismus in den Großkirchen besteht, die etwa auch die Substitution vertreten, also den Ersatz Israels durch die eigene Kirche oder Gemeinde, diese Substitutionstheorie. Die Bibel lehrt aber, dass die Gemeinde nur zwischeneingekommen ist und dass am Ende Israel wieder eine Bedeutung bekommen wird im Fortschreiten der Heilsgeschichte. Nun, in den ersten zwei Jahrhunderten herrschte eindeutig der Prämillennialismus vor. Es gab noch gar keinen Amillennialismus in der Urgemeinde und bis zum zweiten Jahrhundert. Selbst Kirchenväter haben das vertreten, ich nenne einige Namen: Aristion, Johannes, Presbyteros, Clemens von Rom, Hermas, Ignatius, Polycarp, Papias und andere. Sie waren alle Prämillennialisten, die diese Aussagen wörtlich genommen haben. Der Amillennialismus, also die Bestreitung eines wirklich vorhandenen oder zukünftigen tausendjährigen Reiches, vor allem eines zukünftigen, kam durch Origenes und dann vollends durch Augustin. Origenes, er lebte, die Daten habe ich jetzt nicht genau im Kopf, jedenfalls im Ende des 2., Anfang des 3. Jahrhunderts. und Clemens von Alexandrien und er haben die symbolische oder allegorische Bibelauslegung zur Blüte gebracht in ihrer Exegetenschule. Und dann hat man Stellen, die man vorher wörtlich genommen hat, geistlich umgedeutet, symbolisch verändert und hat dann auch vor allem dieses tausendjährige Reich nicht mehr als zukünftige Heilserwartung gesehen. Und als dann Augustinus auftrat, der größte Kirchenlehrer der katholischen Kirche, von dem auch Luther als Augustinermönch noch beeinflusst war, dadurch kam es auch in die evangelischen Kirchen hinein. Er lebte ja 354 bis 430 nach Christus und er hat in seinem Hauptwerk De Civitate Dei, also vom Gottesstaat, diesen zukünftigen Chiliasmus, wie man es auch nennt, Chilia, 1000 Eta Jahre, abgelehnt und gesagt, dass mit der Kirchengeschichte nun, mit der Ausbreitung des katholischen Glaubens, das tausendjährige Reich praktisch kompensiert wird. Es ist nun in der Kirchengeschichte vorhanden, aber Gutes und Böses reifen aus, bis dann Christus wiederkommt am jüngsten Tag. Also keine zukünftige Erwartung mehr, sondern die Kirche selber breitet das Evangelium aus. So wurde gelehrt und nachdem ja die Staatskirche entstanden war, hat man auch nicht mehr diese zukünftigen Entwicklungen, Schlacht von Harmagedon und Antichrist erwartet. Es gab allerdings Variationen und auch Luther hat den Antichristen wiederum sehr stark erwartet, obwohl er kein Chiliast war. Ja, hat aber gesagt, dass dann unmittelbar dass der neue Himmel und die neue Erde beginnen, nachdem der Antichrist gerichtet ist. Also es gibt auch da verschiedene Variationen, aber das war ein kleiner Einblick in verschiedene Auslegungsschienen in der Geschichte. Und der Postmillennialismus, diese optimistische Sicht, ist relativ jung. Sie kam vor allem auf durch Theologen im 17. und 18. Jahrhundert. Whitby und wie hieß der andere? Ich finde es jetzt nicht so schnell. Jedenfalls ist es eine relativ neue Sicht, die heute nicht mehr so einflussreich ist. Sie kommt aber jetzt wieder bei der sogenannten theonomistischen Erwartung, Reichserwartung, etwa Deutschland von Thomas Schirmacher und anderen vertreten, die also sagen, wir wirken jetzt aktiv mit am Aufbau des Reiches Gottes und breiten so das Evangelium aus, dass Christus dann wiederkommen kann. Das ist natürlich auch die Sicht, die beim Ökumenischen Rat der Kirchen und säkularisierten Reich Gottes Theologien wie bei Jürgen Moltmann und anderen die Oberhand gewonnen hat, die dann sagen, durch eigene Aktivität ja, arbeiten wir dem Herrn entgegen und bringen ihm diese erneuerte und positiv gestaltete Welt als Geschenk zu seiner Wiederkunft. Wobei liberale Theologen an sich keine Wiederkunft erwarten und sagen, wir bauen uns hier selber unser Friedensreich. Also da gibt es nochmal verschiedene Abwandlungen bei konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung zum Beispiel, hat Karl Friedrich von Weizsäcker geschrieben, wir haben jetzt 2000 Jahre auf die Wiederkunft Christi gewartet, jetzt packen wir selber an, so in seinem Buch Die Zeit drängt, hat man diese Erwartung ganz zur Seite geschoben. Nun aber möchte ich mich zu den biblischen Aussagen wenden. Wie ist es denn nun wirklich? Wird es ein solches tausendjähriges Reich geben vor dem neuen Himmel und der neuen Erde, ist es überflüssig oder ist es doch eine biblische, klare Lehre? Ja, die Frage stellt sich ja vielen auch unter uns. Und ich habe manche Gespräche mit Geschwistern gehabt, auch schon über diese Frage, die das anders sehen. Da werden dann Argumente vorgebracht, zum Beispiel, dass die Bibel reden würde vom jüngsten Tag und das sei der letzte Tag, und es gibt dann nur eine Auferstehung und die erfolgt am jüngsten Tag, also keine zwei Auferstehungen. Wobei wir gelesen haben in Offenbarung 20, das ist die erste Auferstehung. Ja, die erste Auferstehung vor dem tausendjährigen Reich und die andere Auferstehung dann beim jüngsten Gericht. Die erste Auferstehung der Gläubigen und die andere, die zweite Auferstehung dann der Ungläubigen, die dann vor den Richterthron Gottes müssen, wo es dann in die Verdammnis gehen wird für die große Masse der Verlorenen. Gibt es wirklich zwei Auferstehungen? Ist der jüngste Tag nur ein Zeitpunkt oder lässt er sich in verschiedene Ereignisse aufteilen? Die Frage ist ganz entscheidend. Es wird zum Beispiel argumentiert, dass in Johannes 6 stünde von der Auferstehung am letzten Tag. Steht da tatsächlich mehrfach. Man kann das so verstehen, dass das alles in einem Augenblick geschieht und dass es vorher nichts anderes gibt. Ja? Der Herr wird ihn auferwecken am letzten Tag. Also man kann das so verstehen, das ist nur ein Tag. Nun ist es aber so, liebe Geschwister, Ich habe hier mal einige Erklärungen mir angeschaut, zum Beispiel hier den Kommentar von Bibellehrer Winfried Meissner über die Bücher Joel und Obadja. Er hat sich gerade im Blick auf Joel und Obadja sehr gründlich mit dem Tag des Herrn beschäftigt, was das bedeutet. Der Tag des Herrn ist ja damit gemeint, der letzte Tag, der Tag des Herrn, der jüngste Tag, der Tag des Gerichts und wie es alles heißt. Und auch der Tag der Auferstehung, ist das alles einer. Nun, Winfried Meissner schreibt hier als Exeget, ich zitiere einiges ab Seite 58, der hebräische Begriff Yom, also Tag, bezeichnet in der Verbindung mit dem Gottesnamen ein Ereignis unbestimmter Dauer, das ganz von dem Handeln Jahwes, des Bundesgottes Israels, bestimmt ist. Das heißt mit anderen Worten, der Tag des Herrn, das ist die Zeit der ganzen Endereignisse. Ist also nicht nur ein Tag, sondern das umschließt eine ganze Palette von Ereignissen. Schlacht von Harmagedon, Vernichtung des Heeres der Ungläubigen dort, die bei Harmagedon marschieren, dann die Aufrichtung des tausendjährigen Reiches bis hin zum jüngsten Gericht. Also es ist ein stehender Begriff für die gesamte Endzeitperspektive. Das wird weiter belegt durch sehr viele Bibelstellen, gerade auch in diesem Kommentar von Bruder Meissner. Und er schreibt dann auf Seite 71, der Überblick über das alttestamentliche Zeugnis vom Tag Jahwes macht deutlich, dass dieser seit seiner frühesten Bezeugung durch Obadja ein mehrschichtiger Begriff war. Je nach Zusammenhang bezeichnet er historische Ereignisse göttlichen Eingreifens oder den großen Tag Jahwes am Ende der Zeit. Also es kann ein vielschichtiger Begriff sein, muss nicht jetzt ein 24-Stunden-Tag in unserem Sinne nur bedeuten. Wenn es ein 24-Stunden-Tag ist, dann wird es in der Bibel ausführlicher gekennzeichnet, vor allem im Schöpfungsbericht, wo dann ausdrücklich hinzugefügt wird und es wurde Abend und es wurde Morgen der erste Tag. Daran lässt sich nichts deuteln, auch wenn die Sonne erst, glaube ich, am vierten Tag geschaffen war, aber es heißt, am ersten Tag schuf Gott das Licht. Und das waren auch schon 24-Stunden-Tage, da ja Gott selber Licht ist. Das übersehen Evolutionisten sehr gerne. Aber andererseits der Tag des Herrn, das umschließt die gesamte letzte Endzeitphase. Der Tag des Herrn, wo er seine Gerichte ausführt über die Abgefallenen bei Harmagedon und dass sein Reich aufrichtet, zuerst das Friedensreich und dann das ewige Reich. Und da gibt es dann auch verschiedene Gerichte, das Preisgericht nach 1. Korinther 3 vor dem tausendjährigen Reich für die Erlösten, und das jüngste Gericht nach dem tausendjährigen Reich und dem Aufstand von Gog und Magog für die Unerlösten. Muss man klar auseinanderhalten. Nach meiner Erkenntnis sage ich das jetzt. Ja, es gibt natürlich auch Gegenargumente, aber ich möchte es jetzt einmal so darstellen. Und Winfried Meissner schreibt dazu weiter. Der Tag Jahwes ist ein endgeschichtliches Ereignis, wenn er folgende Kennzeichen hat. Seine Begleiterscheinungen werden als für alle Zeiten unvergleichlich und unüberbietbar dargestellt. Er bringt das Gericht Gottes über alle Völker. Er ist mit dem Erscheinen Gottes bzw. des Messias verbunden. Er hat kosmische Begleiterscheinungen. Er bringt die Geschichte der Weltvölker zum Abschluss, indem er die Herrschaft Gottes bzw. des Messias auf Erden errichtet und Himmel und Erde erneuert. Das ist in verschiedenen Zeitstufen auch von ihm so gesehen. Und weiter, unter der Überschrift das Zeugnis des Alten Testaments vom endgeschichtlichen Tag Jahwes, schreibt Meissner, irdische und himmlische Vorzeichen des Tages Jahwes werfen ihren Schatten auf den endgültigen Tag Jahwes und kündigen ihn als den Tag an, an dem Gott bzw. der Messias mit seinen Engeln erscheinen wird. Alles wird erniedrigt werden, sodass Gott allein erhaben ist. Also er bringt zu all diesen Aussagen immer in Klammer Bibelstellen, die ich jetzt aus Zeitgründen natürlich nicht lesen kann. Weiter, das gehört alles zu diesem Tag Jahwes, alles enthalten, biblisch belegt hier in diesem Kommentar. Er, also Gott, wird die Völker richten, die gegen Jerusalem versammelten Heere vernichten und in Israel die Abtrünnigen von den Gottesfürchtigen scheiden. Wer dann den Namen Jahwes anruft und auf den durchbohrten Messias blickt, dem verheißt Gott Rettung auf dem Berg Zion. Von hier aus wird Jahwe inmitten Israels wohnen und als König über die Erde herrschen. Er wird die Segensverheißungen des alten Bundes erfüllen und sie zugleich mit der Ausgießung seines Geistes und der Erneuerung der Schöpfung durch einen Segensstrom aus dem Tempel überbieten. Wie gesagt, alles biblisch belegt, vor allem bei Propheten Sacharja Kapitel 12 und 14 und bei Joel 4, um nur einmal zwei Propheten hier zu nennen. Und im Neuen Testament, so schreibt Meißner, heißt es, vom Tag des Herrn ist im NT fünfmal die Rede, daneben auch vom Tag Gottes, vom Tag des Zorns, vom Tag des Gerichts. Alle diese Belegstellen behandeln den Tag des Herrn im Rahmen des vom Alten Testament her Bekannten. Also auch dann nicht nur ein Tag, sondern eine ganze Palette von Endzeitereignissen mit diesem Tag gemeint. Und er schreibt weiter, Jesus nennt den Tag, an dem er die Toten auferwecken und richten wird, Johannes 5 und Johannes 6, den Tag des Menschensohns. Sein Kommen wird unübersehbar sein. Die Ankunft Jesu Christi ist der Gegenstand der Verheißung und das Ziel geduldigen Ausharrens der Christen. Sie wird sichtbar vor aller Welt und zusammen mit allen seinen Heiligen geschehen. Sie wird für den Antichrist Vernichtung bedeuten, für die Gemeinde Jesu Zeitpunkt der letzten Scheidung, der Auferweckung der bis dahin Entschlafenen und der Entrückung und Vollendung der auferweckten und verwandelten Gläubigen. Soweit einiges dazu, weil das oft missverstanden wurde, es sei jetzt nur ein Moment, aber nein, es ist ein ganzer Zeitraum mit diesem stehenden Begriff von den alttestamentlichen Propheten, der dann auch ins Neue Testament übernommen wurde. Damit haben wir auch die Antwort auf diese Fragen, die uns immer wieder verwirren wollen. Also Tag ist nicht immer wörtlich zu nehmen, sondern es kann eben auch ein Zeitraum sein. Aber in Genesis 1, 1. Mose 1, ist es wirklich ein 24-Stunden-Tag. An anderen Stellen, vor allem bezüglich Endprophetie, ein Zeitraum prophetischer Erfüllungsereignisse. Und da gibt es einen biblischen Beleg, der mir erst gestern deutlich wurde im Beten und Nachdenken über diese Frage. Und zwar schlagen wir einmal auf 2. Petrus 3, Vers 7 bis 11. 2. Petrus 3, Vers 7 bis 11. Man muss den Zusammenhang hier berücksichtigen. Es ist eine Fügung, dass vorhin der Bruder Psalm 90 gelesen hat, findet sich nämlich auch die entscheidende Stelle, die dann in 2. Petrus 3 wiederholt wird. Hier geht es um den Tag des Gerichts und warum der Herr verzieht, warum er noch nicht kommt. Und dann lesen wir in 2. Petrus 3, Vers 7 folgende. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht, dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Das ist schon der Blick, ja, auf das Endereignis, wenn Gott den neuen Himmel, die neue Erde schafft. Und in Offenbarung 20 wird eben das, was immer wieder als Tag des Herrn auch an dieser Stelle steht, ausführlicher entfaltet. Manche sagen, es steht ja nur hier mit dem tausendjährigen Reich, dann kann man es ja vernachlässigen. Aber ich frage euch, wenn das nur an einer Stelle stünde, ist es dann keine biblische Wahrheit. Und wenn der Begriff 1000 Jahre 6-mal wiederholt wird ausdrücklich, in Offenbarung 20 können wir dann sagen, das steht nicht da oder spielt keine Rolle. Und es wird bestätigt, denn der Begriff 1000 Jahre steht zum Beispiel auch in 2. Petrus 3 und Psalm 90. 1000 Jahre sind wie ein Tag. Es heißt aber nicht nur 1000 Jahre sind wie ein Tag, sondern es heißt wörtlich, Geliebte, ihr sollt nicht übersehen, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. John MacArthur hat hier eine interessante Fußnote zu dieser Stelle geschrieben, die sich genau mit meiner Beobachtung deckt, die mir unabhängig von MacArthur gestern geschenkt wurde, diese Erkenntnis. Und er schreibt hier Folgendes. Gott hat ein völlig anderes Zeitverständnis als der Mensch. Aus menschlicher Perspektive scheint Christi Wiederkunft sich lange hinauszuzögern. Vergleiche Psalm 90, Vers 4. Doch von Gott her gesehen wird sie nicht mehr lange auf sich warten lassen. Über diesen allgemeinen Hinweis hinaus kann das, nämlich diese Bibelstelle 2. Petrus 3, Vers 8, ein konkreter Hinweis darauf sein, dass tatsächlich ein Zeitraum von 1000 Jahren vergehen wird zwischen der ersten Phase des Tages des Herrn am Ende der Trübsalzeit, Offenbarung 6, Vers 17, und der letzten Phase am Ende des tausendjährigen Reiches, wenn der Herr den neuen Himmel und die neue Erde erschafft. Habt ihr das verstanden? Zitat Ende. Also diese Stelle könnte ein Hinweis sein, dass tatsächlich auch hier das tausendjährige Reich angedeutet wird an dieser Stelle. Dass nämlich nicht nur ein Tag bei dem Herrn ist wie tausend Jahre, sondern tausend Jahre sind wie ein Tag, sind nämlich der Tag des Herrn und davon umrahmt und umschließen genau auch diesen Zeitraum. Ja, interessante Beobachtung. Fragen nachher wegen der Aufnahme. Und ich möchte diese Stelle jetzt nicht dogmatisch überhöhen, aber es ist doch ein interessanter Hinweis, dass das hier zweimal betont wird in umgekehrter Folge. Einmal zunächst der Tag ist wie tausend Jahre und die tausend Jahre sind wie ein Tag. Der Tag des Herrn kann sich demgemäß entfalten in diesen tausend Jahren. Versteht ihr? Ein Hinweis auf prophetische Erfüllung. Eine weitere Bestätigung des tausendjährigen Reiches, sodass wir guten Gewissens sagen können, es steht nicht nur in Offenbarung 20 im Neuen Testament, steht auch in 2. Petrus 3, zumindest dieser Hinweis. Und jetzt möchte ich noch etwas weiter ausholen und dazu gehe ich jetzt nochmal Vers für Vers entlang. Im ersten Vers, Vers 1, lesen wir, dass ein Engel aus dem Himmel herabsteigt. Ein starker Engel ist das, der Macht hat, ja, Vollmacht. Und der hat einen Schlüssel des Abgrundes, des Abyssos. Das ist noch nicht die endgültige Feuerhölle, die Gehenna, sondern der Abgrund der Dämonen, Satans und seines Dämonenheers, der Abyssos, in dem die Unterwelt, die böse Gegenmacht sich befindet, die Gott an Gottes Stelle treten will, aber es nie schaffen wird. Und dieser starke Engel hat diese große Kette in seiner Hand. Er ergriff den Drachen, die alte Schlange, Teufel, Satanas, also den Durcheinanderbringer Diabolos und Satanas, den Ankläger und die Schlange aus dem 1. Mose 3, aus dem Sündenfall im Paradies. Ja, alle Namen hier Satans nochmal unmissverständlich auf ihn gemünzt und warf ihn in den Abgrund, in diesen Abyssus, wo er zunächst hingehört als Verwahrort. Es ist noch nicht die endgültige Verdammnis, die ist in der Gehenna. Der Abyssus ist praktisch das Dämonengefängnis, bis sie in die endgültige Feuerhölle kommen, wo auch die Unerlösten hin müssen. Dieser Engel also warf den Satanas in den Abgrund und schloss ihn ein und versiegelte über ihm, damit er die Völker nicht mehr verführen kann, bis die tausend Jahre vollendet sind. Danach muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Zunächst einmal, die Kette steht also symbolisch für Gefangenschaft. Der Antichrist und der falsche Prophet sind bereits gerichtet worden und befinden sich aber nicht im Abyssus, sondern bereits in der Gehenna, in der Feuerhölle. Ja, das sind die ersten, die hineinkamen. Satan wird dann tausend Jahre später hineinkommen. Das haben wir in Offenbarung 19 gelesen. Und die tausend Jahre, die Frage stellt sich natürlich, sind die jetzt wörtlich zu nehmen oder symbolisch? Da möchte ich mich jetzt nicht dogmatisch festlegen. Der sechsfache Hinweis, tausend, könnte darauf hinweisen, dass es ein wörtlicher Zeitraum ist, etwa im Sinne, wie es verschiedene Kirchenväter gesagt haben, des siebten Sabbatjahrtausends, nachdem die 6000 Jahre Menschheitsgeschichte dahin geflossen sind, dass jetzt das siebte Jahrtausend kommt, in dem Christus seinen Sieg in Gestalt seines Friedensreiches beweist, ja, dass er nicht der Verlierer ist in dieser irdischen Weltzeit, sondern dieses Friedensreich siegreich aufrichten kann und wird. Dieses Sabbatjahrtausend, wörtlich könnte es auch deshalb sein, weil in der Offenbarung Zahlen oftmals wörtlich zu verstehen sind. Vor allem die Zahl 3,5 Jahre, die nämlich in zwei anderen Zeitmaßen noch angegeben wird, 3,5 Jahre, 42 Monate oder 1260 Tage. Und für mich war das immer ein Hinweis, dass es drei verschiedene Zeitmaße sind, dass das wirklich ein wörtlich zu nehmender Zeitraum sein muss. Wenn es symbolisch wäre, könnte man nicht extra nochmal die drei verschiedenen Zeitangaben betont bekommen in der Offenbarung. Bei den 1000 Jahren allerdings steht nur die 1000 und das ist 10 mal 10 mal 10. Das kann eben auch ein vollkommener Zeitraum sein in der Bedeutung. Der vollkommene Zeitraum des Friedensreiches. Deshalb, ob es jetzt 1000 Jahre sind oder mehr oder weniger wohl nicht, aber vielleicht auch noch mehr, ein noch längerer Zeitraum, das mag dahingestellt sein. Wir wollen uns jetzt nicht auf ein Jahr mehr oder weniger festlegen, aber es wird eine herrliche Zeit sein, wo der Messias sein Friedensreich wirklich ausbreiten wird. Und nun dieses Geheimnis dass Satan gebunden ist. Der Mensch bleibt derselbe. In seinem Herzen wohnt weiterhin die Sünde, aber es fehlt der, der die Sünde anstachelt, der den Menschen reizt dazu. Ja, und das macht viel aus, damit auch Menschen, die nicht bekehrt sind in diesem Reich, es werden Völkerscharen genannt, trotzdem in diesem Reich friedlich leben können, ohne dass es Mord und Totschlag und andere groben Sünden, sage ich mal, gibt. Aber da nicht alle gläubig sind in diesem tausendjährigen Reich, es werden meines Erachtens bei Harmageddon nicht alle Menschen sterben, sondern nur die, die bei dieser Schlacht aufgetreten sind, das 200 Millionen her, und vielleicht auch noch etliche andere durch die Katastrophen, aber Menschen, die das überleben und nicht gläubig sind und auch Nachkommen der Gläubigen, die in das tausendjährige Reich kommen, sie werden am Ende dieses tausendjährigen Reiches sich mit Gog und Magog vereinen und dieser letzten Prüfung bezüglich ihrer Treue gegenüber dem Messias Jesus Christus nicht standhalten, sondern sich mitreißen lassen in diesem letzten Verführungsaufstand. Wie schrecklich, ja, dass der Mensch zwar der gleiche bleibt, aber Satan ist gebunden, dadurch ist das gemildert, die Sünde nicht so leicht anzustacheln, die Verführungen bleiben weg, aber er ist noch nicht im himmlischen Zustand. Das müssen wir ganz klar sehen, in diesem irdischen Reich, das zunächst auf Erden sich noch vollenden wird. Satan also ist gebunden für 1000 Jahre im Abyssos, im Dämonengefängnis, kann man es auch nennen. Das kommt auch mehrfach in der Heiligen Schrift vor. Christus herrscht in dieser Zeit mit seinen Heiligen. Das kommt in Vers 4. Ich sah Throne und sie setzten sich darauf. Da steht nicht geschrieben, wer sich darauf setzt. Das ist eine exegetische Schwierigkeit an dieser Stelle. Ja, wer genau setzt sich drauf? Eines steht fest. Die Märtyrer aus der Trübsalzeit, die setzen sich auf jeden Fall darauf. Und liebe Freunde, ist auch ein Hinweis, dass die Märtyrer der Trübsalzeit, die das Mahlzeichen des Tieres nicht angenommen haben, sein Bild nicht angebetet haben, es wird ausdrücklich in Vers 4 betont, dass also das tausendjährige Reich nicht vor, sondern nach der antichristlichen Trübsalzeit aufgerichtet wird und nicht vorher. Sonst könnten ja unmöglich die Märtyrer der Trübsalzeit mit Christus in diesem Reich regieren. Leuchtet uns das ein? Ja? Also jeder, der das vorverlegt, der muss auch den Antichristen vorverlegen. Und dann kommt man zu solchen absurden Deutungen, etwa im Präterismus, dass der Antichrist schon im ersten Jahrhundert da gewesen sei, das sei Nero gewesen und es wird kein zukünftiger Antichrist kommen. Ja, liebe Freunde, dann war das auch schon die Schlacht von Harmageddon und so weiter, alles im ersten Jahrhundert. Kann man schwerlich alles da hinein interpretieren. Da wird das erste Jahrhundert heillos überfrachtet. Und auch, dass sie die Himmelskörper vom Himmel fallen werden und die ganzen kosmischen Katastrophen, die in der Offenbarung beschrieben werden, muss man dann alles auf die Römerzeit deuten. Und dann kommt man zu gekünsteltsten Uminterpretationen. Und es passt nichts mehr hinten und nichts mehr vorne. Ja. Ist uns das einsichtig? Also der Antichrist ist für mich jedenfalls eine zukünftige Größe und wer Augen hat zu sehen, sieht, wie sich das zusammenbraut in unserer Welt, wo alles auf die Einheit, auf den Turmbau zu Babel zuläuft, Hure Babylon, wir haben es ausführlich betrachtet, viele Beispiele, was alles sich zusammenbraut zur antichristlichen Weltherrschaft. Und die Hure Babylon, die falsche Religionsökumene, die, Entschuldigung, wenn ich so sage, der nützliche Idiot ist für das antichristliche Weltsystem. Ja, sie liefert ihm die Massen, die religiöse Verehrung zusammen mit dem falschen Propheten. Aber wenn der Antichrist sie nicht mehr braucht, diese Religion, die abgefallene Kirche, dann lässt er sie fallen wie eine heiße Kartoffel. Das haben wir die letzten Tage betrachtet. Deshalb, wie töricht sind solche Kirchenführer, die jetzt mit der UNO zusammenarbeiten. Ihr wisst auch, dass Rick Warren jetzt mit seinem Peaceplan ganz eng mit der UNO zusammenarbeitet. Ja, irdische Ziele sind plötzlich wichtiger als die Verkündigung des Reiches Gottes. Da biedert man sich der Welt an und wird mit der Welt untergehen. Man wird nicht, wenn man auf diesem Weg bis zum Ende fortschreitet und nicht umkehrt, wird man nicht auf dem schmalen Weg sein, sondern auf dem breiten Weg des Verderbens wandeln. Wie tragisch. Wir können auch für solche Menschen beten, dass sie merken, dass sie sich ja, als babylonische Mischreligion auf dieses Tier, den Antichristen, setzen und auch schon vor dem Antichrist gerichtet werden und der Antichrist dann kurz darauf. Wer jetzt heute neu ist, für den ist vielleicht neu, aber wir haben die letzten Tage alles ausführlich entfaltet und es wurde ja auch aufgezeichnet. Nun, liebe Geschwister, Christus herrscht mit den Überwindern aus der Trübsalzeit, aber ich bin überzeugt, auf den Thronen sitzen auch die Gläubigen aus allen Jahrtausenden. Die werden auch mit auf den Thronen sitzen. Das machen andere Stellen in der Heiligen Schrift deutlich, nämlich der Herr wird kommen mit allen seinen Heiligen, heißt es an verschiedenen Stellen, zum Gericht dann bei Harmagedon und dann im tausendjährigen Reich mit allen seinen Heiligen. Also die Erlösten werden auch mit ihm herrschen dürfen in dieser Friedensherrschaft. Es ist ja eine Friedensherrschaft und keine Gewaltherrschaft. Der Antichrist wird eine Gewaltherrschaft ausüben, wird das Mahlzeichen verlangen und so weiter und wird die verfolgen, die nicht gehorchen ihm, die ihm nicht gehorchen, sich ihm nicht unterwerfen. Und er wird dann eben diese Blutzeugen schaffen, indem er sie enthauptet, wie es hier heißt, die Seelen derer, die enthauptet worden waren, um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen. Sicherlich gibt es viele Antichristen, die schon gekommen sind, 1. Johannes 2. Aber der Antichrist als das Tier aus dem Meer, das ist meines Erachtens eine noch zukünftige Größe. Nun möchte ich darauf hinweisen, dass das tausendjährige Reich sich nicht nur im Neuen Testament findet, sondern auch im Alten Testament, wird oft übersehen. Es gibt hier ein Buch von dem messianischen Juden Arnold Fruchtenbaum, Handbuch der biblischen Prophetie. Er hat hier dutzende Stellen, vor allem aus den Prophetenbüchern des Alten Testaments angeführt, die alle ganz klar hinweisen auf das kommende Friedensreich des Messias, das davidische Königsreich, das zunächst einmal irdisch ist, aber dann in Ewigkeit fortdauert in der himmlischen Herrschaft des Christus. Ja, mit diesem einen Bruch von Gog und Magog, aber dann geht es direkt über in die himmlische Herrlichkeit. Viele können das nicht unterscheiden, aber es ist trotz dieser letzten Diskontinuität eine grundlegende Kontinuität zwischen messianischem Friedensreich und ewigem Friedensreich Christi. Ich halte nicht alle Stellen für ganz überzeugend, die er da angeführt hat, aber doch sehr viele und möchte euch nur einige wenige Beispiele nennen aus dem Alten Testament, die wir einmal zusammen lesen können. Und ich möchte vorausschicken, dass es Stellen sind, die sich, oftmals heißt es direkt, auf die letzte Zeit beziehen, die also nicht zeitgeschichtlich, historisch auf das Alte Testament und diese Zeit beschränkt werden können, obwohl manches dort anknüpft, typologisch auch. Es sind andererseits Stellen, die sich nicht auf die ewige Vollendung, also neuer Himmel und neue Erde beziehen können, weil sie etliche irdische Inhalte auch besitzen für ein irdisches Friedensreich. Und deshalb beziehe ich sie und auch Fruchtenbaum und etliche andere Ausleger auf dieses tausendjährige Reich. Das erste ist Micha 4, Prophet Micha, Kapitel 4, eine ganz zentrale Stelle im Alten Testament beim Propheten Micha. Ich lese mal einige Verse daraus ab Vers 1. Da heißt es schon im Vers 1 unmissverständlich, doch es wird geschehen am Ende der Tage. Am Ende der Tage, aber dann kommen Verheißungen auf ein irdisches Reich und nicht, noch nicht auf die himmlische Vollendung, aber am Ende der Tage. Und was wird da geschehen? Da wird der Berg des Hauses des Herrn fest gegründet an der Spitze der Berge stehen und wird über alle Höhen erhaben sein und Völker werden ihm zuströmen. Das ist der Zion, ja, Jerusalem, das als Missionshauptstadt des tausendjährigen Reiches eingesetzt wird. Und viele Heidenvölker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns über seine Wege belehre und wir auf seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und da passt auch die Tempelprophetie bei Hesekiel dazu. Ja, Hesekiel, die letzten Kapitel. Den Tempel kann man nicht ins himmlische Jerusalem legen, auch nicht ins irdische, was im Alten Bund war, sondern das passt an sich nur, obwohl ich nicht 100% mich jetzt festlegen möchte, aber doch wohl nur auf das tausendjährige Reich. Und dann heißt es weiter, und er wird das Urteil sprechen zwischen großen Völkern und starke Nationen zurechtweisen, die weit weg wohnen, sodass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden. Wir haben vorgestern gehört, Pflugscharen zu Schwertern, wo es noch um die Schlacht von Harmagedon geht und was dem vorausgeht. Aber jetzt im tausendjährigen Reich werden Schwerter zu Pflugscharen geschmiedet. Nicht mehr Krieg, sondern Ackerbau. Fruchtbarkeit und ihre Spieße zu Rebmessern. Kein Volk wird gegen das andere ein Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen, sondern jedermann wird unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum sitzen und niemand wird ihn aufschrecken, denn der Mund des Herrn der Heerscharen hat es geredet, denn alle Völker mögen wandeln, jedes im Namen seines Gottes. Wir aber wollen wandeln im Namen des Herrn unseres Gottes, immer und ewiglich. An jenem Tag, spricht der Herr, will ich das Hinkende sammeln und das Verstoßene zusammenbringen und die, denen ich Unheil zugefügt habe. Und ich will aus dem Hinkenden einen Überrest machen und aus dem, was weit entfernt war, ein starkes Volk. Und der Herr wird über sie als König herrschen auf dem Berg Zion von nun an bis in Ewigkeit. Und du, Turm der Herde, du Hügel der Tochter Zion, zu dir wird gelangen und zu dir wird zurückkehren die frühere Herrschaft, das Königtum der Tochter Jerusalem. Hier ist der Zionsberg genannt im tausendjährigen Reich und das wird aber weitergehen, auch trotz und durch Gog und Magog hindurch in die Ewigkeit. Diese Kontinuität bleibt bestehen, aber die Verheißungen sind zunächst einmal irdisch und dann geht es über ins Himmlische. Man darf das nicht auseinanderreißen, man darf es aber auch nicht einfach vermischen, sondern es sind verschiedene Stufen im Heilsplan Gottes. Viele können das leider nicht verstehen und sagen, es gibt nur das eine und nicht das andere. Das ist eine sehr verkürzte Sicht und Auslegung. Ja, genauso in Jesaja 11, ich könnte auch Jesaja 2 und viele weitere Stellen in Jesaja 2, ist geradezu das Parallelkapitel zu Micha 4, Jesaja 2, aber nun Jesaja 11, da ist zunächst die Verheißung der Geburt des Messias, die wir an Weihnachten immer wieder hören, am Christfest. Es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling hervorbrechen aus seinen Wurzeln und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Ich lese jetzt nicht alles, muss etwas kürzen aus Zeitgründen. Dann heißt, er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten. Er wird die Erde mit dem Stab seines Mundes schlagen. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und Wahrheit der Gurt seiner Hüften. Und dann kommt diese großartige Verheißung, die ihr sicherlich alle kennt. Und die lässt sich auch nicht anders einordnen als in dieses tausendjährige messianische Friedensreich. Da wird der Wolf bei dem Lämmlein wohnen und der Leopard sich bei dem Böcklein niederlegen. Das Kalb, der junge Löwe und das Mastvieh werden beieinander sein und ein kleiner Knabe wird sie treiben. Die Kuh und die Bärin werden miteinander weiden und ihre Jungen zusammenlagern und der Löwe wird Stroh fressen, wie das Rindvieh. Der Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter und der Entwöhnte seine Hand nach der Höhle der Otter ausstrecken. Sie werden nichts Böses tun noch Verderben anrichten auf dem ganzen Berg meines Heiligtums. Und wer jetzt meint, das ist erst im Himmel, der möge weiterlesen, denn jetzt kommt der Satz. Denn die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Die Erde wohlgemerkt. Ja, man kann das schwerlich jetzt alles vergeistlichen. Und dann heißt es noch, dann gibt es weitere Stellen. Und zwar, da weist auch Fruchtenbaum darauf hin, dass es Bundesverheißungen gibt in Israel, die noch nicht erfüllt sind und die sich noch auf Erden erfüllen müssen, ja, wenn Gott sein Wort hält. Und Gott lügt ja nicht. Gott erfüllt sein Wort, er ist wahrhaftig. Zum Beispiel der Abrahamsbund hat sich noch nicht völlig erfüllt. Es war noch nie Israel in den Grenzen vorhanden, die im Abrahamsbund in der Verheißung 1. Mose 15, Vers 18 bis 21 niedergeschrieben sind. Und deshalb lesen wir das auch noch. Das muss noch kommen. Noch zukünftig. Es kann schwerlich im Himmel kommen. Ja? Oder meint ihr, dass diese Grenzen im Himmel vorhanden sind? Da ist dann das himmlische Jerusalem mit seinen Mauern und so, aber das ist was ganz anderes. Aber hier, diese irdische Reichsverheißung findet sich in 1. Mose 15, Vers 18 bis 21. Die Grenzen Israels im tausendjährigen Reich. Da lesen wir, an jenem Tag machte der Herr einen Bund mit Abram und sprach, deinem Samen habe ich dieses Land gegeben. Vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom, den Euphrat. Stellt euch vor, Israel wird reichen bis zum Irak-Iran-Gebiet. Das war noch nie der Fall, so weit. Das muss noch kommen, demzufolge. Bis an den großen Strom, den Euphrat. Der spielt übrigens immer wieder eine wichtige Rolle in der Offenbarung 8 und 16 bei den Harmagedon-Gerichten. Nicht? Wir wissen das. Gerade deshalb wird die Grenze einmal bis dorthin gehen, wenn Israel, wenn der Messias den Sieg errungen hat. Ja, und genauso der Davidsbund, auch da hat sich noch nicht alles erfüllt. Es gibt verschiedene Verheißungen für David. Einmal auf seinen leiblichen Sohn Salomo in den Königebüchern, da ist dann auch von Sünde die Rede, dass der Salomo auch sündigen wird. Das lässt sich nicht auf Jesus beziehen. Aber es gibt eine weitere Verheißung in 1. Chronik 17, Vers 10 bis 14. Und das bezieht sich eindeutig auf den Nachfolger auf Davids Thron, Jesus Christus, und auf sein Reich. 1. Chronik 17, Abvers 10b lesen wir: Und ich werde alle deine Feinde demütigen. Das spricht also der Herr zu David. Und ich verkündige dir, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Beziehungsweise der Prophet Nathan, ja, hat die Botschaft des Herrn hier ausgerichtet. Und weiter: Und es wird geschehen, wenn deine Tage erfüllt sind, sodass du zu deinen Vätern hingehst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der von deinen Söhnen sein wird, und ich werde sein Königtum bestätigen. Der wird mir ein Haus bauen, ja, soweit noch Salomo. Und ich werde seinen Thron auf ewig befestigen. Das ist dann der Messias. Auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein, und ich will meine Gnade nicht von ihm weichen lassen, wie ich sie von dem weichen ließ, der vor dir war, nämlich Saul, sondern ich will ihn auf ewig über mein Haus und mein Königreich einsetzen, und sein Thron soll auf ewig feststehen. Gut, diese Stelle kann man auch auf die ewige Herrschaft im Himmel beziehen. Aber diese Stelle hängt unmittelbar zusammen mit einer anderen Stelle, und zwar ist das Hesekiel 37. Und da ist auch vom Thron Davids die Rede, vom Thronfolger, und da sind ganz klar auch irdische Verheißungen für dieses Reich genannt, die auch noch nicht alle eingetroffen sind, die auch noch zum Teil ausstehen. Da wird in Hesekiel 37, ein sehr interessantes Kapitel, zunächst beschrieben, dass die Totengebeine wieder lebendig werden. Ich deute das auf die Staatsgründung Israels in der Endzeit, die wir 1948 erlebt haben. Sind zusammengerückt, die politische Sammlung. Dann heißt es in Vers 5, ich will Odem in euch kommen lassen, dass ihr lebendig werdet. Gott wird auch Erweckung schenken in diesem neu entstandenen Israel. Und dann wird es auch erklärt in Vers 11, und er sprach zu mir, Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Und dann weiter, ich will eure Gräber öffnen und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufbringen, und ich will euch wieder in das Land Israel bringen, und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin. Ich will euch wieder in euer Land bringen. Die Landverheißung für die Endzeit. Und dann die Verheißung des Königtums, die Wiederherstellung des Königtums. Das kann nur im tausendjährigen Reich nach der Reichssammlung in der Endzeit eintreten. Da heißt es dann zum Beispiel, und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen: Du Menschensohn, nimm dir einen Holzstab und schreibe darauf für Juda und die Kinder Israels, seine Mitverbundenen. Dann nimm einen anderen Holzstab und schreibe darauf für Josef, den Holzstab Ephraims, und das ganze Haus Israels, seine Mitverbundenen. Danach füge die beiden zusammen, einen zum anderen, damit ein Holzstab daraus werde. Sie sollen vereint sein, ein vereintes Reich, nicht mehr Juda und Israel aufgeteilt. Und dann Vers 21, so spricht Gott der Herr, siehe, ich werde die Kinder Israels aus den Heidenvölkern zurückholen, unter die sie gekommen sind. Ein einziges Volk, und sie sollen alle nur einen einzigen König haben. Und sie sollen sich auch künftig nicht mehr verunreinigen mit ihren Götzen. Ich will sie reinigen, sie werden mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. Und jetzt kommt die Davids-Verheißung. Und mein Knecht David soll ihr König sein, und sie sollen alle einen einzigen Hirten haben. Und sie werden in meinen Rechtsbestimmungen wandeln und meine Satzungen bewahren und sie tun. Sie werden wieder in dem Land wohnen, das ich meinem Knecht Jakob gegeben habe, in dem auch eure Väter gewohnt haben. Ja, darin sollen sie in Ewigkeit wohnen, sie und ihre Kinder und Kindeskinder. Wobei der Begriff Ewigkeit hier Olam Aionios heißt, in dem Fall auch Zeitraum bedeuten kann. Ja, es heißt nicht von Ewigkeit zu Ewigkeit, sondern hier kann auch ein Zeitraum gemeint sein, das tausendjährige Reich, der dann nachher aber in die absolute Ewigkeit übergeht. Und so heißt dann auch weiter, und mein Knecht David soll ihr Fürst sein auf ewig. Ich will auch einen Bund des Friedens mit ihnen schließen, ein ewiger Bund. Und die Heidenvölker werden erkennen, dass ich der Herr bin, der Israel heiligt, wenn mein Heiligtum in Ewigkeit in ihrer Mitte sein wird. Im Himmel wird es schwerlich Heidenvölker geben, liebe Geschwister. Ist uns das bewusst? Das kann also auch nur im tausendjährigen Reich sein. Wir können im Himmel Heidenvölker sein. Das ist der letzte Beweis, dass es wirklich dieses irdische messianische Friedensreich geben wird, vor der Vollendung des neuen Himmels und der neuen Erde. Und ein weiterer Beweis ist, dass unmittelbar nach Hesekiel 37 was kommt? Der Angriff von Gog und Magog. Genau die gleiche Reihenfolge wie in Offenbarung 20. Ja, genau das gleiche. Versteht ihr? Da kommt auch Gog und Magog. Und das heißt, Offenbarung 20 lehnt sich ganz genau an Hesekiel 37 und 38. Das Friedensreich Christi, das messianische tausendjährige Reich und dann Gog und Magog. Und dann neuer Himmel und neue Erde nach dem jüngsten Gericht, nachdem die Ungläubigen und Ungerechten in die Gehenna geworfen sind. Ja, jetzt abschließend, wir müssen langsam zum Ende kommen. Meistens ist es ja so viel, dass man kaum durchkommt. Ihr habt Verständnis. Und die Sache ist ja auch wirklich nicht einfach. Da haben sich ja schon Generationen von Christen leider auch die Köpfe eingeschlagen über diese Frage. Würde ich nicht tun. Ja, ich sage ja nochmal, ich spreche niemanden den Glauben ab, der das anders sieht. Aber wir wollen doch noch betrachten, was nun hier bedeutet, die Verse 5 und 6, die letzten beiden Verse. Die übrigen Toten wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Was ist die erste Auferstehung? Nicht das, dass die Toten nicht lebendig wurden, sondern die erste Auferstehung ist das, dass sie lebendig wurden und mit Christus 1000 Jahre regierten. Darauf bezieht sich das. Also Vers 5 bezieht sich hier auf Vers 4 und nicht die Zwischenbemerkung, die sich dann auf das Endgericht bezieht. Versteht ihr? Das ist auch ein bisschen verwirrend, aber es ist eindeutig. Die erste Auferstehung ist natürlich die Auferstehung derer, die mit Christus regieren, so wie es in Vers 4 am Schluss heißt. Sie wurden lebendig und regierten die 1000 Jahre mit Christus. Da ist noch nicht von der Ewigkeit die Rede, sondern von diesem tausendjährigen Reich. Und glückselig, wer an dieser Auferstehung Anteil hat, denn über diese hat der zweite Tod keine Macht. Ja, jetzt müssen wir uns fragen, was ist denn der erste und der zweite Tod und die erste und zweite Auferstehung? Der erste Tod ist der leibliche Tod, den wir, falls wir nicht entrückt werden sollten, alle erleben müssen. Und für Gläubige ist es ein Segen, wenn wir zum Herrn gehen dürfen, dann, ja, und in seinem Reich mit ihm regieren und dann in Ewigkeit bei ihm sein dürfen. Der leibliche Tod ist der erste Tod. Und der zweite Tod ist der geistliche Tod, der zur ewigen Verdammnis führt. Also im Grunde die ewige Verdammnis, die aber nur die erleiden, die geistlich tot sind. Also der erste Tod ist nicht der geistliche Tod, sondern der leibliche Tod. Und der geistliche Tod ist untrennbar verbunden mit der ewigen Verdammnis. Es gibt also Menschen, die sind leiblich lebendig, aber geistlich tot. Die leben jetzt schon im zweiten Tod. Die werden dann doppelt sterben. Aber nicht wirklich ausgelöscht sein, wie es manche Sekten behaupten, sondern von Ewigkeit zu Ewigkeit gequält werden, wo der Wurm nicht stirbt und die Flamme nicht erlischt. Eine grausame Realität, aber es ist Gottes absolute Gerechtigkeit. Wir können da nichts hineinreden oder umdeuten. Die ewige Verdammnis ist der zweite Tod aufgrund des geistlichen Todes. Die erste Auferstehung ist die Auferstehung der Gerechten des alten Bundes, der Gemeinde des neuen Bundes und auch der Überwinder aus der Trübsalzeit. Sie alle werden auferstehen zu Beginn des tausendjährigen Reiches und werden nicht in das Gericht kommen und auch nicht am jüngsten Tag vor Gottes Thron treten müssen. Denn sie erleben vor dem tausendjährigen Reich schon das Preisgericht. Die anderen, die im tausendjährigen Reich sich bekehren, die werden dann am jüngsten Tag sicherlich auch noch einmal vor Gott das Preisgericht erhalten, aber die anderen, die werden ja vorher schon lebendig und regieren dann mit Christus 1000 Jahre. Versteht ihr? Also das Preisgericht ist das Gericht nach 1. Korinther 3, wo entschieden wird, ob ein Gläubiger Gold und Silber und Edelsteine gesät hat oder Holz, Heu und Stoppeln. Also wir können auch als Gläubige unterschiedlich Frucht bringen, gemäß Galater 5. Nicht? Wir sollen Frucht wirken für den Herrn und an den Früchten werdet ihr auch erkennen, ob jemand echt oder unecht ist im Glauben. Ja, ich möchte als Bestätigung dazu einmal eine Fußnote hier lesen aus der John MacArthur Studienbibel bezüglich dieser doch verwirrenden Sache mit dem ersten und zweiten Tod und der ersten und zweiten Auferstehung. Er vertritt genau auch die Ansicht, die ich teile, und sagt hier, Die Bibel lehrt zwei Arten von Auferstehung. Die Auferstehung des Lebens und die Auferstehung des Gerichts, etwa Johannes 5, 29 und andere Stellen. Die erste Auferstehung wird auch bezeichnet als Auferstehung der Gerechten, Lukas 14, Vers 14. Auferstehung derer, die Christus angehören bei seiner Wiederkunft, 1. Korinther 15, Vers 23 und die bessere Auferstehung, Hebräer 11, Vers 35. Also ist alles die erste Auferstehung, verschiedene Bezeichnungen. Sie umfasst schließlich die Erlösten aus den Zeitaltern der Gemeinde, 1. Thessalonicher 4, Vers 13 bis 18, des Alten Testaments, Daniel 12, Vers 2 und der Trübsalzeit, Vers 4. Sie, also diese Erlösten aus altem und neuem Bund, sie werden in Auferstehungsleibern ins tausendjährige Reich eingehen, und zwar zusammen mit den Gläubigen, die die Trübsal überlebt haben. Die zweite Auferstehung dagegen ist die Auferstehung der Unbekehrten, die dann ihre ewigen Leiber erhalten, die für die Qualen der Hölle bereitet sind. Die Auferstehung am jüngsten Tag, von der wir dann morgen hören werden, beim Endgericht, beim Völkergericht oder Weltgericht, wie es genannt wird. Wichtig ist, dass wir jetzt mit dem Herrn Jesus verbunden sind, jetzt an ihn glauben, damit für uns das gilt, was sich in Johannes 3 und Johannes 5 findet. Daraus möchte ich abschließend, falls die Zeit noch reicht, noch zwei Zitate lesen. Johannes 3, Vers 16 bis 21. Das ist ja der bekannte Vers, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Das heißt, wer jetzt an den Sohn Gottes glaubt, der kommt nicht in dieses Völkergericht, sondern er ist schon gerettet und gelangt zur ersten Auferstehung des Lebens und muss nicht in die zweite Auferstehung der Verurteilten hinein. Da steht es dann, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Also das Gericht, die Entscheidung, in welche Auferstehung und in welches Gericht wir kommen, die fällt hier und jetzt. Und wenn wir jetzt an den Sohn Gottes glauben, dann kommen wir nur in das Preisgericht, aber nicht in das Völker- oder Endgericht. Muss man klar auseinanderhalten. Dann wird nur entschieden, ob wir Holz oder Gold gesät haben als Frucht, aber nicht entschieden, ob wir gerettet oder verloren sind. Dann werden manche gerettet werden wie durchs Feuer hindurch, die wenig Frucht gebracht haben, die so, naja, nicht so ganz brennend für den Herrn waren leider. Aber möge der Herr schenken, dass wir brennend sind, damit wir auch den Lohn seiner Knechte empfangen dürfen. Es ist keine Werkgerechtigkeit, aber es ist Gottes Gerechtigkeit, der auch sieht, wer wirklich ihm von ganzem Herzen nachgefolgt ist und wer nicht so ganz dabei war. Aber damit lässt sich auch nicht spaßen. Es ist eine entscheidende Frage, bist du ganz sein oder lässt du es ganz sein? Bist du Jesu Kind? Geschöpfe sind wir von Natur aus alle, aber nicht Kinder. Bist du wiedergeboren durch den Geist Gottes? Hast du Heilsgewissheit, dass du ewig beim Herrn sein darfst?